Gyn ganz einfach, der Amedes Gynäkologie-Podcast. Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Gyn ganz einfach. Mein Name ist Juliane Ahlers, ich bin Kommunikationsleiterin der Amedes-Gruppe und in unserem Podcast bereite ich komplexe gynäkologische Themen gemeinsam mit unseren ärztlichen Expertinnen und Experten verständlich für Sie auf. Nachdem wir in der letzten Folge mit dem Thema Hämoglobinopathien ja ein sehr spezielles Thema am Wickel hatten, gehen wir heute wieder etwas mehr in die Breite. Und zwar mit dem polyzystischen Ovarialsyndrom, vielen wahrscheinlich besser bekannt unter der Abkürzung PCOS. Bis zu 15%, also fast jede siebte Frau in Deutschland, leidet unter PCOS. Aber viele von ihnen wissen das gar nicht, denn oft bleibt die Hormonstörung unentdeckt oder wird einfach als Zyklusstörung abgetan. Und insbesondere diese unentdeckten Fälle können dann bei den betroffenen Frauen zu vielen Problemen führen, zu denen zum Beispiel ungewollte Kinderlosigkeit, Haarausfall oder Akne gehören. Aber das sei schon mal vorausgeschickt, mit der richtigen Therapie lassen sich die Symptome einer PCOS lindern und deshalb ist es umso wichtiger, sie zu erkennen. Eine, die sich hervorragend mit dem Thema auskennt, ist Professor Barbara Sonntag. Frau Professor Sonntag ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin im Hamburger Amedes Facharztzentrum im Barkhof. Sie sieht in ihrer Sprechstunde quasi täglich Patientinnen mit PCOS und hat sich auch wissenschaftlich intensiv mit PCOS beschäftigt und eine Reihe von Publikationen veröffentlicht. Wir werden in unserem Gespräch heute gemeinsam klären, was PCOS für die Gesundheit betroffener Frauen bedeutet, wie PCOS diagnostiziert wird, welche Möglichkeiten es gibt, Begleiterkrankungen zu verringern und noch ganz, ganz viel mehr. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit für ein Gespräch nehmen können. Herzlich willkommen, Frau Professor Sonntag. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, Frau Ahlers. Ich freue mich auch, hier zu sein und mit Ihnen über das PCOS zu sprechen.
Sehr schön. Was heißt denn eigentlich polyzystisches Ovarialsyndrom? Das sind ja gleich mehrere Fremdwörter drin verpackt. Können Sie uns das zum Start einmal so ein bisschen aufdröseln?
Sie haben recht. PCOS, die Abkürzung, liest sich ja und spricht sich auch viel einfacher, als wenn man die einzelnen Fremdwörter aufzählt. Es steckt da drin das Wort Poly, das heißt viele, zystisch, das betrifft allerdings Bläschen, die eigentlich auch in den Eierstock gehören, also keinesfalls Zysten sind. Ja, und das Ovar, das ist ja der Eierstock selber, wo ein Großteil dieses Syndroms stattfindet. Der Begriff Syndrom weist schon darauf hin, dass eine Reihe von Symptomen zueinander finden und in manchmal auch stärkerer Form miteinander interagieren oder auch einzeln bestehen können. Und es ist so, dass die hauptsächliche Störung im Moment tatsächlich in den Eierstöcken verortet wird. Also die Eierstöcke sind ja für die Fruchtbarkeit der Frau ganz wesentlich und für die Regelmäßigkeit des Zyklus und auch Ort der weiblichen Hormonproduktion. Und da kann man schon erkennen, dass das alles sozusagen mit beim PCOS eine Rolle spielt.
Alles klar. Wir haben ja eingangs schon gesagt, dass bis zu 15% der Frauen unter PCOS leiden. Damit ist das die häufigste Hormonstörung bei Frauen im gebärfähigen Alter. Aber wer bekommt denn eigentlich PCOS? Wann geht das los? Und vor allen Dingen, warum bekommt man das?
Es geht tatsächlich los in dem Moment, oder da wird es erkennbar, würde ich eher sagen, wenn der Zyklus auch stattfindet. Also das nennen wir ja das gebärfähige Alter oder die reproduktiven Jahre einer Frau, also im Wesentlichen zwischen der ersten Blutung im Leben und der letzten Blutung. Das heißt aber nicht, dass nicht Folgen des PCOS auch über eine längere Lebensspanne oder auch schon in der Jugend vorliegen können. Die Ursachen für das PCOS sind noch gar nicht vollständig verstanden. Es gibt jetzt zunehmende Erklärungsansätze. Da sind auch wahrscheinlich genetische Faktoren mit eingebunden. Aber man kann noch keinesfalls bei allen Patientinnen beispielsweise durch eine einfache Blutprobe eine genetische Analyse durchführen und feststellen, ob sie PCOS hat oder nicht. Tatsächlich ist auch ein Kennzeichen dieses PCO-Syndroms, dass verschiedene Einflussfaktoren noch von der Umwelt und von der Verhaltensweise der einzelnen Patientin mit dazukommen und das PCOS zum Ausbrechen bringen können oder zum Vorschein erscheinen oder erschweren können. Und dazu gehören praktisch auch Ernährungsfaktoren oder Umweltfaktoren oder auch unsere Bewegungsmuster in der heutigen Zeit.
Aber woran merke ich denn, dass ich vielleicht PCOS habe? Denn diese Bläschen, von denen Sie am Anfang sprachen, im Eierstock oder am Eierstock, die kann ich ja nicht sehen. Also ich kann auch nicht sehen, ob da vielleicht zu viele sind oder ob die irgendwie komisch sind.
Richtig. Deshalb fällt es am häufigsten tatsächlich durch die Zyklusstörung, also durch eine nicht regelmäßig auftretende Zyklusblutung auf oder mitunter auch eine sogar ganz komplett ausbleibende Regelblutung. Es können auch verstärkte Regelblutungen, aber in einem unregelmäßigen Muster auftreten. Das wäre auch relativ typisch. Es gibt weitere Symptome, wie wir sagen, also Beschwerden, mit denen die Patientin typischerweise kommen. Dazu zählen ganz typisch auch die Erscheinungen an Haut und Haaren, die durch die vermehrte Wirkung männlicher Hormone ausgelöst werden. Da ist es so, dass zum Beispiel Behaarung im Gesicht, an den Brustwarzen, an der Bauchlinie auftreten kann, also an Stellen, wo man sie sich keinesfalls wünschen würde. Oder dass es auch zu Haarausfall kommt vom männlichen Typ, wie man sagt, also bis zu einer möglichen Glatzenbildung. Und das ist typischerweise tatsächlich durch die Wirkung männlicher Hormone an den Haar- und Haarfollikeln und an den Hautdrüsen verursacht. Genau. Also ein weiteres Symptom wäre zum Beispiel auch eine unreine Haut, die auftreten kann. Zusätzlich kommen häufig Stoffwechselprobleme hinzu. Also über 50% der Patientinnen mit einem PCOS haben auch eine Gewichtsproblematik. Und man sagt mittlerweile, dass fast alle Patientinnen mit einem PCOS auch eine Stoffwechseleigenschaft haben, die wir Insulinresistenz nennen. Also das führt dazu, dass das Insulin an den Zellen im Körper nicht genauso gut wirken kann wie bei anderen Menschen. Und dadurch fällt es diesen Patientinnen zunehmend auch schwieriger, ihr Gewicht zu halten oder Gewicht zu reduzieren.
Okay, treten denn immer alle Symptome auf oder gibt's auch manchmal nur einzelne, die auftreten bei einer PCOS?
Das ist tatsächlich sehr verschieden. Wir müssen schauen, dass das PCOS als Diagnose ganz einheitlich definiert ist. Und zwar durch das Auftreten typischerweise von mindestens 2 von 3 möglichen Symptomen. Und zu diesen Symptomen, die möchte ich gerne nochmal genau hier erwähnen, zählt halt die Wirkung der männlichen Hormone an Haut und Haaren oder die sogenannte Androgenisierung, wie wir das in Fachkreisen nennen. Dazu zählt die Zyklusstörung. Das Ausbleiben eines regelmäßigen Eisprungs ist dadurch ja auch erkennbar. Und das dritte Symptom ist tatsächlich eines, was an den Eierstöcken selbst auffällt, und zwar beispielsweise durch eine Ultraschalluntersuchung. Durch den Ultraschall ist erkennbar, dass in den Eierstöcken sehr, sehr viele kleine Eibläschen sitzen, und zwar in einem frühen Stadium. Das heißt, die bilden sich nicht regelmäßig zu einem sprungreifen großen Follikel, der dann zum Eisprung führt. Und das ist in den jungen Jahren auch, also bei Jugendlichen, typischerweise so festzustellen und nicht unbedingt mit einem PCOS in Verbindung zu bringen. Da gibt es eine häufige Verwechslungsmöglichkeit. Deshalb hat man gesagt, dass dieses Ultraschallkriterium oder die Messung der Zahl der Eibläschen, beispielsweise durch ein Hormon wie das Anti-Müller-Hormon, dass das in der Jugend nicht eingesetzt werden soll zur Diagnose, durchaus aber im Erwachsenenalter. Und wie gesagt, wenn 2 von diesen genannten 3 Symptomen zusammenkommen, dann haben wir die Diagnose des PCOS dann zusammen.
Was wird denn aus Ihrer Erfahrung in der Praxis von den Frauen als am schlimmsten empfunden? Ich würde annehmen, wahrscheinlich die Schwierigkeiten, schwanger zu werden, oder?
Da haben Sie genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Also tatsächlich, selbst bei Frauen, die noch gar nicht in dem Alter sind, dass sie ihren Kinderwunsch erfüllen möchten, aber jung zu mir kommen, ist diese Sorge einfach vorhanden. Und die häufigste Frage lautet, kann ich eigentlich Kinder bekommen? Und das ist mir ganz wichtig, da auch darauf hinzuweisen, dass wir so viele Möglichkeiten auch haben, das PCOS zu behandeln. dass, wie in Studien auch bewiesen, Frauen mit PCOS am Ende des Tages oder am Ende ihres gebärfähigen Alters mit genauso hoher Wahrscheinlichkeit ein Kind haben wie Frauen ohne PCOS. Und das ist natürlich ganz wichtig, um diese grundlegende Sorge erst einmal zu nennen. Aber auch die anderen Beschwerden, von denen ich gesprochen habe, sind natürlich so, dass sie in der Phase, in der der Kinderwunsch jetzt noch nicht an erster Stelle steht, die Frauen sehr stark beeinträchtigen durchaus. Und das kann wahrscheinlich auch jeder nachvollziehen, weil Themen wie Haare an den falschen Stellen oder die ausfallen oder ein Gewicht, was nicht gut zu kontrollieren ist, das sind alles Themen, die Menschen und Frauen natürlich auch sehr stark belasten können.
Okay, das sind ja eine ganze Reihe an Symptomen. Die sind ja auch alle irgendwie doof. Braucht ja keiner, ne, dass man Haare im Gesicht bekommt als Frau oder eben sie auf dem Kopf ausfallen oder man Akne bekommt oder sowas. Aber sind die auch gefährlich oder ist PCOS, um es mal lapidar zu sagen, einfach nur ärgerlich?
Ja, es ist wichtig, dass wir beim PCOS von dieser Einschätzung, das wäre einfach nur eine Art kosmetische Störung, dass wir da wegkommen. Dieses Ziel verfolgt auch beispielsweise die internationale Leitlinie, die ja im letzten Jahr aktualisiert nochmal neu publiziert wurde. Es ist tatsächlich so, dass bei Frauen mit einem PCOS einige gesundheitliche Risiken doch deutlich erhöht sind. Das ist zum einen aufgrund dieser Insulinresistenz, über die wir gesprochen haben, also dieser Stoffwechseleigenschaft, auch das Risiko an einem Typ-2-Diabetes, also einer Zuckerkrankheit, tatsächlich zu erkranken. Die allermeisten Patientinnen mit PCOS, die ich sehe, haben sicher noch keinen Typ-2-Diabetes, aber unser Ziel ist es dann ja auch zu verhindern, dass eine solche Erkrankung, die dann mit vielen Folgeerscheinungen und Risiken verbunden ist, überhaupt erst auftritt. Und ein typisches Zweitrisiko denn eines Diabetes oder auch eines Übergewichtes ist zum Beispiel auch das erhöhte kardiovaskuläre Risiko, also das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Das ist in den jungen Jahren einer Patientin sicher außergewöhnlich selten, dass so etwas passiert, zum Glück. Aber wir müssen auch daran denken, dass diese Risiken möglicherweise mit den Älterwerden unserer Patientin auch weiterhin erhöht vorliegen und darauf natürlich auch exzellent Einfluss genommen werden kann durch das gesamte gesundheitliche Verhalten, Vorsorgen, Behandlung etc. Dazu gehört auch wiederum das Risiko für Gebärmutterkrebs. Das liegt auch erhöht vor und kann beispielsweise durch die Behandlung der Zyklusstörungen auf ein normales Maß reduziert werden, auch eine eigentlich seltene Erkrankung, die auch erst im späteren Alter typischerweise bei Frauen auftritt. Etwas, woran die junge Frau eigentlich auch nicht denkt, was aber dann, wie gesagt, in den Bereich der Prävention und Vorsorge fallen sollte. Wenn eine Schwangerschaft eintritt, dann sind die Schwangerschaften bei PCOS-Patientinnen auch häufiger kompliziert. Das soll niemand davon abhalten, tatsächlich schwanger zu werden. Aber eine entsprechende Vorsorge und Kontrolle der Schwangerschaft sollte eigentlich wie bei einer Risikoschwangerschaft erfolgen, also mit engmaschigen Intervallen, auch frühzeitigen Zuckerbelastungstests, um halt zum Beispiel das Risiko für das Auftreten auch von Zucker in der Schwangerschaft nicht zu übersehen. Und einige unserer Patientinnen leiden auch unter diesen körperlichen Symptomen und Beschwerden doch so stark, dass sie auch Ängste entwickeln oder eine Depressivität. Und auch da ist es natürlich wichtig, das zu berücksichtigen und möglicherweise auch entsprechende weitere Fachärzte mit einzuschalten oder Psychologen und Psychotherapeuten.
Okay, also bei Weitem nicht nur ärgerlich, sondern auch durchaus folgenschwer. Also viele Gründe checken zu lassen, ob ich unter PCOS leide. Wenn ich jetzt mehrere der Symptome habe, die wir jetzt eben besprochen haben, zu wem gehe ich denn dann?
Ja, ich bin ja selbst Frauenärztin, wie Sie wissen, und ich denke tatsächlich, dass meine Fachgruppe als Ärztin, Arzt ziemlich optimal geeignet ist, um die gesamten Symptome nachvollziehen zu können, weil das gehört ja nicht nur der Ultraschall der Eierstöcke dazu, wie wir schon gesagt haben, sondern bestimmte hormonelle Veränderungen, die können wir auch im Blut bei der Patientin messen. Und dafür sind auch Fachärzte für Frauenheilkunde exzellent geeignet, weil die in ihrer Ausbildung eigentlich genau diese Einschätzung der weiblichen Eierstockfunktion genau gelernt und verstanden haben und wissen, nach was sie schauen müssen. Aber es ist natürlich so, dass wir diese gesamten Untersuchungen auch nicht selbst nur durchführen können und müssen. Also wenn eine Patientin diese Beschwerden bei sich feststellt, dann ist es sicherlich auch geeignet, den Hausarzt oder Internisten darauf anzusprechen oder andere Ärzte, die sie aufsucht. Und insgesamt legen wir eigentlich schon darauf Wert, dass wir das Wissen über die Erkrankung des PCOS aus unserem frauenärztlichen Kreis heraus auch in andere Fachgruppen und die hausärztliche Betreuung weiter übertragen, damit Patientinnen auch dort auf offene Ohren treffen und wahrgenommen werden und möglicherweise dann ja weiter verwiesen werden zu Spezialisten.
Okay, dann weiß ich jetzt also vielleicht, dass ich PCOS habe, weil ich bei Ihnen war oder bei einem anderen Facharzt, einer anderen Fachärztin. Diagnose ist ja das eine, aber Sie sagten ja vorhin schon, dass es auch verschiedenste Behandlungsmöglichkeiten gibt, zum Glück. Wie lässt sich PCOS dann jetzt behandeln?
Dann kennen wir sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Letztlich ist es natürlich zu akzeptieren, dass das PCOS an sich nicht vollständig heilbar ist, sondern die Anlage ist ja in gewisser Weise dann bei der Patientin vorhanden. Aber wir können die Ausprägungsform, die können wir gut behandeln und die Patientin dann in ihren jeweiligen Zielen in der jeweiligen Lebensphase maximal versuchen zu unterstützen. Deshalb sollte sich diese Behandlung immer nach den Hauptbeschwerden richten. Also typischerweise frage ich die Patientin dann auch, was stört die sie denn jetzt eigentlich am allermeisten? Und da kriegt man das eigentlich sehr gut raus. Und das Ziel wäre dann unmittelbar, diese Beschwerden oder das, was die Patientin stört, zu lindern und natürlich in zweiter Linie auch Folgeerkrankungen vorzubeugen. Insgesamt durch die Beratung und Aufklärung über die Erkrankung einfach auch das Wissen der Patientin zusätzlich zu steigern und dass sie einen guten Umgang auch damit findet. Tatsächlich können wir nicht alles über Medikamente oder ich kann nicht komplett die Behandlung alleine steuern, sondern wir sind auf die Mitwirkung der Patientin angewiesen. Ein wichtiger Punkt, das hatten wir vorhin am Anfang schon aufgeführt, ist tatsächlich das Thema des Stoffwechsels. Vielen Patientinnen mit PCOS fällt es schwer, ihr Gewicht zu kontrollieren oder sogar Gewicht zu reduzieren, wenn sich zunehmend Funde angelagert haben. Und trotzdem ist es da sehr, sehr wichtig, dass man Ziele mit der Patientin gemeinsam vereinbart, realistische Ziele, darauf wird hingewiesen. Also es wird nicht unterstützt, eine spezifische Diät oder eine drastische Abnehmkur, um dann ganz deutlich die Kilogramms für einen kurzen Moment zu senken, was aber, wie wir alle wissen, häufig damit dann auch verbunden ist, dass das Gewicht auch wieder zugenommen wird, sondern es geht insgesamt um eine Veränderung häufig des gesamten Lebensstils. Also die Ernährung sollte sich in eine gesunde Ernährung wandeln, wenn das noch nicht so ist. Dazu zählen ganz einfache Sachen wie, dass Wasser zum Beispiel das Hauptgetränk ist und nicht gesüßte Getränke. Damit können schon sehr viele Kalorien eingespart werden. Oder dass auch tägliche Strecken durch körperliche Bewegung zu Fuß mit dem Fahrrad oder ähnlich genutzt werden. Und damit kann man allein durch die leichte Gewichtsreduktion häufig schon viele Symptome drastisch bessern. Also dass dann tatsächlich auch der Zyklus sich wieder reguliert, dass auch andere Beschwerden gelindert werden und das Risiko für Langzeitfolgen dadurch natürlich sinkt. Also für den Faktor der körperlichen Bewegung gibt es auch zum Beispiel von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, ganz klare Empfehlungen. Die kann sich auch jeder, auch nicht Betroffene, eigentlich sehr gut merken, um einfach gesund zu leben. Und das schreibt praktisch vor, dass jeder Mensch ungefähr 150 Minuten pro Woche sich bewegen sollte, um sein Gewicht halten zu können. Und das ist, wenn man das auf 5 Werktage herunterrechnet, eigentlich eine halbe Stunde am Tag, die aktive Bewegung beinhalten sollte. Und da ist natürlich durch Dinge wie zum Beispiel Homeoffice oder Ähnliches auch vieles erschwert worden einfach.
Okay, also wie so oft kann man dummerweise sehr viel selbst zur Besserung beitragen. Man muss sich also einbringen und kann nicht einfach drauf vertrauen, vertrauen, dass irgendein Medikament das schon richten wird. Trotzdem gibt's weitere Therapieansätze zusätzlich jetzt zum gesunden Lebensstil, die dabei unterstützen, PCOS zu mildern. Also gibt's Hoffnung auch für die weniger Disziplinierten unter uns, denn so eine Änderung des Lebensstils, die ist ja nicht immer so ganz einfach.
Ja, wir sind letztlich alle kleine Gewohnheitstiere. Man sollte dann so einen Besuch zum Beispiel beim Arzt und die Diagnose PCOS häufig auch als Weckruf vielleicht erleben. Und natürlich mit dem Ziel des Kinderwunsches entsteht auch eine große Motivation, Dinge zu verändern. Man kann sicher sein oder unsere Patientinnen können sicher sein, dass wir unser Bestmögliches geben, um die Bedürfnisse der Patientin dann auch bestmöglich zu unterstützen, je nachdem, was ihre Ziele sind. Eine Besonderheit bei den medikamentösen Behandlungen, die wir einsetzen, ist, dass viele dieser Medikamente, die wir verwenden, gar nicht für das PCOS eigentlich zugelassen sind. Das nennen wir einen sogenannten Off-Label-Use, das heißt Studien, die für den Einsatz der Medikamente durchgeführt wurden, wurden eigentlich für eine andere Erkrankung durchgeführt. Und entsprechend können wir dann diese Medikamente manchmal auch nicht auf einem Kassenrezept beispielsweise verordnen, aber diese Medikamente für die einzelnen Beschwerden sind absolut sicher und langjährig in Gebrauch. Also es liegt ausreichend Erfahrung vor und auch gute Erfahrung hinsichtlich der Sicherheit. Wenn wir jetzt nochmal auf den Stoffwechsel schauen, da hatten wir ja vorhin etwas länger auch drüber gesprochen. Das ist mir auch immer ein sehr wichtiges Thema, auch für die Langzeitrisiken und den Präventionsgedanken bei dem ganzen Thema. Dann wäre zum Beispiel ein Präparat, was eigentlich für die Behandlung von Zucker zugelassen ist, also das Metformin, auch sehr gut geeignet bei vielen Patientinnen, um die Empfänglichkeit der Gewebe gegen Insulin, also die Insulinresistenz, zu durchbrechen. Das Metformin ist ein sogenannter Insulin-Sensitizer, also der macht die Gewebe wieder empfänglich für die Wirkung von Insulin. Und dadurch kann zum Beispiel die Gewichtsreduktion durchaus unterstützt werden und auch die Zyklusregulierung kann dadurch erzielt werden. Ein anderes Präparat, was wir beim Bereich der Zyklusregulierung einsetzen, ist tatsächlich eine hormonelle Verhütungspille. Die Pille hat ja in den letzten Jahren zum Teil einen kritischen Ruf auch bekommen oder wird auch kritischer gesehen. Und das ist zum Teil natürlich auch richtig. Also man sollte sachlich beurteilen, dass die Pille ein sehr wirksames Arzneimittel ist. Deshalb ist sie auch so erfolgreich als Verhütungsmittel, hat aber natürlich auch Nebenwirkungen, die mit der Patientin besprochen werden müssen. Man darf aber auch nicht die großen Vorteile vergessen, die wir gerade im Bereich des PCOS durch die Pille erzielen können. Also dadurch wird der Eierstock unterdrückt. Das ist ja der Ort, an dem die männlichen Hormone zusätzlich zu den weiblichen Hormonen produziert werden und wo die Eibläschen etwas außer Kontrolle geraten sind. Und durch diese Unterdrückung kann sozusagen diese hormonelle Fehlproduktion doch ganz gut ausgeschaltet werden. Und dadurch verringert sich wiederum die Wirkung männlicher Hormone an Haut und Haaren unter den Patientinnen sehr leiden. Und es kommt auch zu einer regelmäßigen Blutung. Das muss also im Einzelnen durchaus in Betracht gezogen werden, wenn unter Beachtung der jeweiligen Risiken der Patientin dieses Präparat gegeben werden kann. Kann das eine sehr wirkungsvolle Therapie sein, weil ja zusätzlich auch noch eine Verhütung damit gewährleistet wird.
Genau, das ist ja dann auch wieder ein Thema, Verhütung. Wenn ich aber schwanger werden möchte, ist es ja nicht so sinnvoll, dann die Pille zu nehmen.
Ja, gut, dass Sie das ansprechen. Also zum einen gibt es auch nochmal wegen dieser Haut- und Haarprobleme lokale und kosmetische Behandlungsformen, die natürlich dann nicht auf die hormonelle Unterdrückung aufbauen, sondern an den Haut und Haaren selber stattfinden. Also da gibt es Laserbehandlungen zum Beispiel oder es gibt Cremes, die ja auch beim Hautarzt verordnet werden können, die auf die Akne einwirken. Und es ist richtig, dass wenn der Kinderwunsch dann tatsächlich akut ist und der Zyklus trotz aller Versuche durch meinetwegen Gewichtskontrolle, Reduktion oder auch Nahrungsergänzungsmittel, die genommen werden oder auch den Einsatz von Metformin trotzdem nicht regelmäßig ist, bedeutet das, dass weiterhin kein regelmäßiger Eisprung stattfindet. Und hier setzen wir dann ärztlicherseits tatsächlich Medikamente ein, die den Eisprung im jeweiligen Zyklus unterstützen und kontrollieren dies dann auch durch eine Ultraschalluntersuchung. Und das sind zum einen Hormontabletten und zum Teil werden aber auch Spritzenpräparate eingesetzt. Diese Anwendung ist dann für die Patientin natürlich deutlich aufwendiger und erfordert häufig auch mehr Ultraschalluntersuchungen. Aber wir greifen dazu, wenn die Hormontabletten selbst nicht den ausreichenden Erfolg gebracht haben. Und im Zweifelsfall, also wenn diese hormonellen Versuche alleine nichts bringen, gibt es auch die Möglichkeit, bei Patientinnen mit einem PCOS eine künstliche Befruchtung oder assistierte Reproduktion einzusetzen. Und bei dieser Behandlungsform werden ja Eizellen aus dem Eierstock entnommen unter einer ganz kurzen Narkose und dann außerhalb des Körpers befruchtet und wieder eingesetzt.
Okay, also es gibt wirklich eine Vielzahl von Möglichkeiten, die einfach stark abhängig von den Bedürfnissen der jeweiligen Patientin sind. Ist denn das PCO-Syndrom nur ein Fall für den Gynäkologen oder die Gynäkologin oder gibt es auch andere Fachärzte, die sich damit auskennen?
Man sollte eigentlich nicht immer nur seine Fachrichtung sehen, sondern es ist schon wichtig, auch fachübergreifend Vorteile zu nutzen, die sich uns bieten. Und wenn zum Beispiel tatsächlich ein Diabetes vorliegt oder auch eine Auffälligkeit in der Glukosestoffwechselverarbeitung oder psychische Probleme vorliegen, dann wäre es wirklich auch sehr ratsam, entsprechende Spezialisten bei den Kolleginnen und Kollegen zusätzlich heranzuziehen und da auf jeden Fall die Patientin zusätzlich zu unterstützen.
Das klingt auf jeden Fall sinnvoll. In aller Kürze, was raten Sie dann Frauen, die PCOS bei sich vermuten? Und ab welchem Alter ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, sich mal checken zu lassen?
Gerade wenn man diese Sorge in sich trägt, ist es natürlich wichtig, dass man sich nicht nur durch das Internet beispielsweise verrückt machen lässt. Und das ist ein Begriff, der wirklich, glaube ich, sehr viel gegoogelt wird. Und dann natürlich sehr viele auch verstörende Informationen auf einen direkt einprasseln. Und ich denke, es wäre schon wichtig, wenn diese Sorge einen umtreibt, dass man dann direkt seine Ärztin oder Arzt, also das wird in vielen Fällen einfach die Frauenärztin oder der Frauenarzt sein, anspricht auf die Beschwerden, die man festgestellt hat. Ich denke, dass dann auch all die Kolleginnen und Kollegen kompetent Auskunft geben können über diese Beschwerden und wie sie auch Unterstützung geben können oder halt entsprechend weiter überweisen an die anderen genannten Spezialistinnen.
Also nicht verrückt machen lassen, zum Spezialisten gehen, das abklären lassen im Zweifel, damit ist man gut beraten.
Das würde ich so sehen. Genau, das haben Sie nochmal sehr gut zusammengefasst.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Frau Professor Sonntag, für diese super gut verständliche Aufklärung zum PCO-Syndrom. Ich hoffe, dass es für Sie, liebe Hörerinnen, so augenöffnend war wie für mich und die ein oder andere von Ihnen aus dieser Gyn ganz einfach Folge etwas für sich mitnehmen konnte. Ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören und lieben Dank, Frau Professor Sonntag, dass Sie heute mit mir gesprochen haben. Bis zum nächsten Mal.